Moin, moin, hallo und guten Morgen aus Buchholz in der Nordheide. Mein Name ist Alex Kühl und ich bin der Inhaber der Firma Bördel Media GmbH. Wir sind im Bereich Marketing und IT unterwegs und ich wünsche allen Hörern dieses Podcasts einen tollen und erfolgreichen Start in die Woche. Heute ist Montag, der 15. April und jetzt Podcast ab für Episode 132.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Grüße aus der City zurück nach Buchholz. Freuen uns sehr, Alex, dass du dabei bist. Mein Name ist Marcel Becker und hier sind unsere Themen für den ersten Tag der Arbeitswoche. Gender, das Streitthema schlechthin. Was macht der Senat eigentlich, wenn die Anti-Gendern-Initiative am Ende Erfolg hat? Oder andersherum, warum spricht der Senat nicht mit der Initiative angesichts der hohen Ablehnung in der Bevölkerung gegen das Gendern? Außerdem, es gibt Streit um das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Der Termin für das Finale im Holstenpokal steht nämlich. Okay, spätestens jetzt wissen die Experten Holstenpokal, da stimmt doch was nicht. HSV, St. Pauli und Holstenpokal, was ist das für ein Spiel? Gleich die Auflösung. Aber fangen wir an mit dem Thema, welches Autofahrer und Radfahrer hier in Hamburg ausnahmsweise mal vereint. Die Schlaglöcher. Dazu gleich eine erschreckende Zahl. Wir starten jetzt. Oh Mann, das nervt so richtig. Besonders in diesem Jahr. Die Schlaglöcher auf Hamburgs Straßen sind so heftig wie lange nicht mehr oder aber teilweise wie lange nicht mehr gewesen. Das müssen wir ja fairerweise zugestehen. Die CDU hat zu dem Thema eine Anfrage an den Senat gestellt und wollte es etwas genauer wissen. Diese Anfragen sind ja ein bewährtes Instrument der parlamentarischen Kontrolle. Du kannst damit aber auch als Opposition Druck ausüben und dich in Szene setzen, keine Frage. Und die Anfragen der CDU drehen sich, so zumindest mein Eindruck, in letzter Zeit vermehrt um das Thema Verkehr. Vielleicht ein Vorbote des Wahlkampfs. Insa Gall ist die Chefin vom Abendblatt-Ressort Landespolitik. Insa, was wollte die CDU denn genau wissen?
Ja, die CDU hat bemerkt, wie wir vielleicht auch, dass der Wintereinbruch in diesem Jahr, vor allem im Januar, ein bisschen auch im Dezember, wirklich viele, viele Straßen beschädigt hat und für Schlaglöcher gesorgt hat und hat da eben nachgefragt. Und da kam wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung heraus, weil allein im Monat Januar die Straßenschäden in Hamburg für 59 Verkehrsunfälle gesorgt haben. Und dabei wurden tatsächlich auch 59 Menschen verletzt, einer leicht verletzt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es im ganzen vergangenen Jahr nur 39 Verkehrsunfälle durch Schädigungen der Straßenoberfläche gab, was ja schlimm genug ist, 39 Unfälle, dann ist das schon eine sehr gravierende Entwicklung.
Also für alle, die Auto fahren, und ich sag mal, das betrifft ja auch die Fahrradfahrer. Es ist ja nicht so, dass die Fahrradwege nicht auch unter diesem Zustand leiden. Und oft müssen die Fahrradfahrer ja auch auf die Straße ausweichen. Also ausnahmsweise sitzen Autofahrer, Fahrradfahrer mal im gleichen Boot. Der Eindruck, den man hat, es ist tatsächlich so schlimm wie seit Jahren nicht mehr.
Ja, das ist auch wirklich so mit den Schlaglöchern. Was noch ganz interessant ist, ist, dass man kann so die Schäden berechnen, also was die wirtschaftlich bedeuten. Und das sind jetzt alleine im Januar wurden da berechnet laut Senat 374.000 Euro. Und dazu kommen nochmal ganz hohe Schadenersatzansprüche. Also die Menschen, die da verunfallen, die wenden sich dann an die Stadt und wollen Schadenersatz. Da gab es 110 Fälle in Höhe von knapp 90.000 Euro. Wenn man sich so ein bisschen die Ursachen anguckt, dann wird das Ganze aber etwas komplizierter. Also Schlaglöcher und Straßenschäden gibt es durch Frost immer dann, wenn die Straßen schon vorgeschädigt sind. Also wenn da immer schon mal geflickt wurde und ausgebessert wurde, dann ist es für den Frost da viel leichter, Schäden zu verursachen. Und was der Senat dagegen unternimmt, ist, dass sie mittelfristig die Straßen grundsanieren will. Also die kriegen dann eine ganz neue, feine, schicke Asphaltschicht und die ist dann weniger anfällig. Und da liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Also der Senat, die Verkehrsbehörde von Agnes Tjax hat gerade kürzlich einen Rekord gemeldet. Also es werden im Moment so viele Straßen grundsaniert, wie, also im Jahr durchschnittlich, wie noch nie. Und auch das nervt ja manchmal die Hamburger Autofahrer, weil sie dann im Stau stehen wegen der vielen Baustellen. Und am Strich ist das ja aber positiv, weil es dann irgendwann nicht mehr so viele kurzfristige, frostbedingte Schäden geben kann. Aber ja, das hilft uns in diesem Jahr erstmal nicht.
Nee, Insa, die Frage, die sich einem dann als Autofahrer natürlich stellt, also ich komme mit dem Auto in der Regel, wenn ich aus Bergedorf mit dem Auto in die Stadt fahre zum Abendblatt, dann komme ich durch die Eifelstraße und dann rund um den Wallringtunnel sind solche unfassbaren Schlaglöcher, dass du wirklich denkst, eigentlich müsste die Straße an der Stelle gesperrt sein. Und jetzt nur, damit wir das einmal richtig verstehen, warum macht man da nicht einfach erstmal die Löcher ganz simpel zu und saniert dann, so wie ich dich jetzt verstehe, sagt man, nee, wir sanieren irgendwann die Straße komplett und machen dann auch die Schlaglöcher. Wäre es nicht besser, erstmal die Schlaglöcher zu beseitigen?
Genau. Nee, man macht beides. Also man versucht auch das kurzfristig zu beheben. Dadurch, dass es jetzt in diesem Jahr besonders krass gewesen ist, sagt der Senat selbst, etwas verklausuliert, wir kommen nicht ganz hinterher, das ist alles in der Pipeline. Was dann gemacht wird, ist, man stellt Warnschilder auf und wenn es ganz krass ist, dann sperrt man sogar einzelne Abschnitte. Das dröseln wir auch alles im Abendblatt und auf abendblatt.de genau auf, welche Straßenabschnitte da gesperrt sind oder Warnschilder haben. Also man versucht beides zu machen, aber kurzfristig kommt man nicht hinterher, weil es einfach in diesem Jahr wirklich besonders gravierend gewesen ist.
Und für die Autofahrer, die da durchrumsen, also das kracht ja schon ganz schön, wenn du nicht aufpasst. Also als Autofahrer sollte man aufpassen, aber es passiert ja trotzdem. Und wenn du dich dann tatsächlich verletzt, obwohl du angeschnallt bist, das ist schon krass.
Das ist krass, ja. Also das ist wirklich krass. Also der Senat sagt, das Hamburger Straßennetz hat mehr als 4000 Kilometer. Und übrigens auch immer da, wo auch so Schwerlastverkehr oder Laster durchfahren, da sind die Straßen halt besonders beansprucht und da komme man eben nicht hinterher. Aber teils dauert das wirklich schon recht lange. Also diese Liste zeigt, manche Straßen sind auch schon seit Mai 2023 mit einem Warnschild versehen und immer noch nicht saniert, sondern die Sanierung ist erst jetzt für Herbst geplant.
Nun piekst ja die Opposition mit solchen Anfragen gerne mal den Senat, ist ja auch völlig in Ordnung, dafür ist das ja gedacht, egal jetzt, wer jetzt gerade an der Regierung ist. Aber führt sowas dann auch aus deiner Erfahrung dazu, dass die Verantwortlichen, wenn das denn erstmal veröffentlicht wird und sie tatsächlich so präzise auch Stellung dazu beziehen müssen, dass sich da vielleicht auch ein bisschen mehr tut? Oder sagst du, diese Anfragen sind eigentlich eher zahnlos und dienen der PR?
Also ein bisschen hast du das ja schon richtig beobachtet. Das könnte ein Wahlkampfthema werden, der Verkehr, genau wie innere Sicherheit. Nämlich, das sind zwei Themen, die die CDU da auf die Agenda setzen will. Und das könnte schon den Druck erhöhen. Also vielleicht auch jetzt strategisch gesehen mehr als jetzt so eine Anfrage und die Antwort des Senats darauf. Es ist nur so, man muss auch sehen, also ins Straßennetz wurde zu wenig saniert in den vergangenen Jahrzehnten. Und das betrifft die SPD-geführten Senate und auch die CDU, 10 Jahre unter CDU-Führung regierenden Senate. Also ich glaube, wenn man da so ganz tief in die Fakten einsteigt, dann ist das auch nicht so eine ganz klare Sache, wo die CDU den Senat vor sich hertreiben kann.
Wir freuen uns auf jeden Fall über jede einzelne sanierte und instand gesetzte Straße. Insa Gall, hab vielen Dank für diese Infos. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen schon zu den Ohren raus. Falls Sie, liebe Podcast-Freunde, zu dieser Gruppe gehören, müssen Sie jetzt bitte ein paar Minuten vorspulen. Denn wir sprechen mal wieder über das Gendern. Stichwort Anti-Gendern-Initiative. Dazu ist unser stellvertretender Chefredakteur zugeschaltet, Matthias Iken. Der Volksentscheid geht, wenn denn die Initiative mit dem Stimmensammeln erfolgreich ist, Matthias, wahrscheinlich parallel zur Bundestagswahl über die Bühne. Ist ja noch ein bisschen hin. Das Ergebnis ist für die Politik bindend. Und ich weiß nicht, ob der aktuelle Senat den Tag nicht verflucht hat, an dem diese Verbindlichkeit hier in Hamburg beschlossen wurde. Wir müssen ja noch mal im Hinterkopf haben, dass die Mehrheit hier in Hamburg das Gendern ablehnt.
Ja, das kann man schon sagen. Also das ist ja letztlich schon, geht ja weiter zurück. Es gab ja mal eine Volksabstimmung über die Privatisierung des damaligen Landesbetriebes Krankenhaus. Der ist ja quasi, wie wir alle wissen, längst an Asklepios verkauft worden. Und da gab es ja eine Volksabstimmung. Die genauen Zahlen kenne ich jetzt nicht mehr, aber ich meine, es waren über 70% oder ähnliches, also eine sehr deutliche Mehrheit, die das abgelehnt hat. Und der damalige CDU-geführte Senat hat sie trotzdem verkauft. Mit der Begründung, das sei ja nicht bindend. Und nachdem es dann relativ viele Proteste kam, ist schon damals die CDU zu der Erkenntnis gekommen, das können wir eigentlich nochmal machen. Und ist dann ja selber unterlegen in der Volksabstimmung 2010, als es um die Primarschule ging. Da gab es ja diesen Aufstand, wir wollen lernen.
Ja, oh ja.
Du erinnerst dich. Und die haben es ja wirklich geschafft, 100 oder man muss sagen, Hunderttausende zu mobilisieren und haben diesen Volksentscheid gewonnen. Und damit am Ende des Tages und auch wirklich am Ende des Tages den Bürgermeister, den damaligen Ole von Beuys, zum Rücktritt bewegt.
Ja, und ich hatte damals das Gefühl, ich hatte mit Christa Goetsch damals relativ viel zu tun, damals noch in meinem Job über Radio Hamburg, die hatte uns da immer schwerste Kampagnen gegen sie und ihre Politik vorgeworfen, das weiß ich noch, sie hat mich, ich sag mal, wir hatten ein sehr unerfreuliches Telefonat einmal und ich hatte immer das Gefühl und das hat sich dann bis zu dem Wahltag auch meiner Meinung nach bei mir zumindest manifestiert, die Politik hat die Stimmung in der Stadt komplett falsch eingeschätzt und ich würde auch mal den Bogen spannen und sagen, in diesem Fall ist das ähnlich.
Ja, das weiß ich noch nicht, denn du musst sehen, es gibt einen großen Unterschied, das ist die Betroffenheit. Also wenn du auf der Straße Leute fragst oder am Telefon bei einer demoskopischen Umfrage, sagen alle, Gender nervt. Du musst aber die Betroffenheit haben, du musst dich halt einmal bewegen, wobei das haben sie jetzt ja sehr geschickt gelöst durch die Webseite www.ohne-gendern.de. Wenn du dich da einträgst, kriegst du die Sachen zugeschickt. Du musst also nicht mehr, das war ja die große Hürde, dich vorher melden. Und bei dieser Schulgeschichte war es so, dass wirklich viele Eltern in heller Aufregung waren. Und die sind weite Wege gegangen, um zu verhindern, dass diese Reform kommt. Ich glaube, da ist das Thema Gender nicht ganz so wichtig.
Dann bin ich aber mal gespannt und ich wundere mich tatsächlich, warum die Politik so kompromisslos ist gegenüber dieser Initiative. Weil wenn sie die Stimmung richtig einschätzen.
Also vor allen Dingen, das ist interessant, dass du das sagst, wenn ich dich da unterbrechen darf, dass die Grünen das forcieren, kann ich nachvollziehen. Das geht schon voll in ihre Kernklientel, dieses Thema. Wobei selbst bei den Grünen eine knappe Mehrheit das kritisch sieht. Dass die SPD dieses Thema nicht nutzt, um sich auch von den Grünen abzugrenzen, weil geh mal in den SPD-Ortsverband und frag da, wie die das finden mit dem Gendern. Und frag mal die Wähler. Das geht natürlich an, sage ich mal, an der SPD-Thematik, abgesehen vielleicht vom Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen, total vorbei. Und dass die sich also so einordnen lassen, ich meine, dieselbe SPD hat in Hessen in einer großen Koalition ein Genderverbot abgenickt. Also da waren sie, glaube ich, nicht gut beraten. Wenn sie zumindest versuchen müssen, einen Kompromiss zu suchen. Denn so steht man so ein bisschen als sehr, sehr bockig da. Denn man hat schon mit, sage ich mal, etwas seltsameren Volksinitiativen Verhandlungen geführt, um ein Volksbegehren abzuräumen.
Ja, aber glaubst du nicht, dass da nochmal, also angenommen, das nimmt weiter Fahrt auf und diese Stimmen, diese 60.000 jetzt im Sommer, kommen zusammen, dass man dann nicht doch nochmal im Senat sagt, wir müssen noch mal überlegen, weil sonst fliegt uns das Ding ja auch im Wahlkampf um die Ohren.
Ja, das kann sein. Also das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Wenn man also sieht, dass da eine Mobilisierung gelingt, kann man ja immer noch versuchen, die Volksabstimmung abzubiegen, indem man sich mit der Initiative einigt. Und das kann man ja wahrscheinlich relativ problemlos machen. Man sagt einfach in öffentlichen Schreiben an der Hochschule und an den Schulen wird halt nicht mit Binnenversal und Sternchen und Pipapo gearbeitet, aber natürlich kann man Schülerinnen und Schüler sagen. Das ist ja auch eine sehr, sehr softe Form des Genders. Das ist ja eigentlich der normale Kompromiss. So halten wir es ja auch oft in unseren Artikeln. Also daraus einen Grundsatzkonflikt zu machen, ist politisch töricht und eigentlich auch überflüssig.
Vielen Dank, Matthias Iken. Und ich sag mal, wird nicht dein letzter Auftritt zu diesem Thema hier bei Becker am Morgen gewesen sein. Das richtige Datum ist wichtig, zum Beispiel für eine Hochzeit. An welchem Tag, in welchem Monat soll dieses herausragende Ereignis stattfinden? Da machen sich die Betroffenen sehr viele Gedanken. Aber wer hätte das gedacht? Auch für Fußballfans kann ein Datum extrem wichtig sein, beziehungsweise wenn das Datum ihrer Meinung nach falsch gesetzt ist, dann ist der Frust bei den Fans groß. In diesem Fall spreche ich vom Holsten Pokalfinale zwischen der dritten Mannschaft vom HSV und der dritten Mannschaft von St. Pauli. Ein Derby, zwar nicht in der zweiten Liga, aber trotzdem für die Fans ein ganz besonderes Spiel. Also bitte von uns allen jetzt schon mal im Voraus etwas Mitleid und Verständnis. Mirko Schneider ist hier beim Abendblatt-Experte für den Amateurfußball. Bevor wir auf das Datum kommen, Mirko, erzähl bitte einmal, was der Holstenpokal ist. Den meisten von uns wird ja höchstens der DFB-Pokal geläufig sein.
Ja, dann muss man kurz erklären, was der Holstenpokal ist. Der Holstenpokal ist der Pokalwettbewerb in Hamburg für die Reservemannschaften, also für die zweiten Mannschaften. Und es spielen auch zwei dritte Mannschaften da mit, die dritte Mannschaft des HSV und die dritte Mannschaft des FC St. Pauli. Und wie in jedem Pokalwettbewerb gibt es auch in diesem Pokalwettbewerb ein Finale und dann eben das Holstenpokalfinale. Und dafür qualifiziert haben sich diesmal übrigens zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs der HSV 3 und St. Pauli 3.
Und jetzt gibt es ein Problem, und zwar das Problem mit dem Termin. Wann findet dieses Spiel denn statt und warum ist das ein Problem?
Also, es findet statt jetzt am 19. Mai parallel zu den Profis. Das heißt also, die beiden ersten Mannschaften, die ja bekanntlich in der zweiten Bundesliga spielen, werden an dem Tag zeitgleich parallel, also eine halbe Stunde versetzt, um 15.30 Uhr spielen. Der HSV daheim gegen Nürnberg und St. Pauli in Wiesbaden. Um 15 Uhr angepfiffen wird parallel am selben Tag, 19. Mai, das Spiel HSV 3 gegen St. Pauli 3. So, zu deiner zweiten Frage, warum ist das ein Problem? Das ist deswegen ein Problem, weil da sehr, sehr viele Fans sehr gerne zu den Drittvertretungen hingehen würden, um das Spiel zu sehen. Der Verband rechnete, als das Endspiel feststand, bereits mit knapp 5.000 Fans an der Hohe Luft. Also das war auch durchaus möglich, dass man die Hohe Luft da voll kriegt. Auch die Vereine waren davon ausgegangen, ja, da kriegt man die Hohe Luft voll. Aber der Termin ist jetzt so gelegt worden, da kommen wir vielleicht später noch zu, wie in der Vergangenheit auch bei ähnlichen Gelegenheiten, dass da möglichst wenig Leute hingehen. Und das verärgert vor allem die Vereine.
Und warum macht man das, damit da möglichst wenig Leute hingehen? Also so als Außenstehender versteht man das nicht so richtig.
Alles klar. Es ist so, die meisten Leute gehen natürlich zum Profifußball. Das heißt, wir müssen uns in die Sichtweise der Hamburger Polizei ein bisschen hineinversetzen und in die Sichtweise der Landesinformationsstelle Sporteinsätze, die die Gefahrenlage abschätzt. Die meisten Leute gehen gerne zum Profifußball, das heißt auch die Hardcore-Fans, die sogenannten Ultras. Die Hamburger Polizei hat ein großes Interesse daran, dass diese beiden Gruppierungen, HSV-Ultras und St. Pauli-Ultras, nicht aufeinandertreffen. Nun, wann treffen die nicht aufeinander? Die treffen nicht aufeinander, wenn die Profiteams spielen. Dann gehen die nämlich dahin. Wenn das aber ein Termin wäre, wo sonst nichts stattfindet, dann befürchtet die Polizei, dann gehen die zu HSV 3 gegen St. Pauli 3. Und das ist ja blöd, weil dann gibt es vielleicht gewalttätige Ausschreitungen. Was bringt das aber mit sich? Dadurch, dass das parallel gelegt wird, gehen ja nicht nur diese Ultra-Fans nicht zu dem Spiel HSV 3 gegen St. Pauli 3, weil sie ja bei den Profis sind, sondern auch Otto Stadion Normalverbraucher, wenn ich das mal so nennen darf, der vielleicht mal zu dritten gegangen wäre, sagt dann natürlich, also ich habe eine Dauerkarte beim HSV oder da gucke ich mir doch auf Sky St. Pauli in Wiesbaden an. Und deswegen zieht man, indem man die gewalttätigen Fanlager, ich will nicht sagen, alle Ultras sind gewalttätig, aber aus Sicht der Polizei, die Fanlager, in denen es gewalttätige Ausschreitungen, durch die es die geben kann, indem man die auseinanderzieht und sagt, die sollen da ja nicht teilnehmen, sorgt man auch dafür, dass ganz viele andere Leute, die überhaupt nicht gewalttätig sind, da nicht hingehen. Und deswegen rechnet man jetzt damit, dass statt knapp 5.000 Zuschauer ungefähr 300 kommen.
Was natürlich für die beiden Mannschaften, die da in diesem Holstenpokalfinale stehen, frustrierend ist. Ist ja klar, wenn weniger Fans kommen. Auf der anderen Seite haben die Fans, und die Frage richte ich auch an dich, haben die Fans und gibt es da ein bisschen Verständnis für diese Entscheidung, für die Entscheidung der Polizei? Weil dass da was passieren könnte, ist ja nicht aus der Luft gegriffen.
Es stimmt. Also, dass da was passieren könnte, ist nicht aus der Luft gegriffen. Und sicherlich gibt es bei den Fans, also das hängt, glaube ich, ein bisschen natürlich immer vom Fan und seiner Weltsicht ab. Aber sicherlich gibt es da auch Menschen, die sagen, ja, da könnte was passieren. Aber wenn man sich in den Fanforen so ein bisschen so umtut, da kritisieren dann auch einige Leute die Polizei und sagen, das ist blöd. Und es gibt sicherlich auch Fans, die Verständnis dafür haben, aber ich glaube, viele Fans, ja, finden das einfach nur ärgerlich und blöd. Und jetzt kann man halt natürlich sagen, ja, es ist sozusagen die Frage, auf welche Seite stellt man sich? Sagt man, nein, man muss immer schauen, dass man diese eventuellen gewalttätigen Ausschreitungen unterbindet. Es könnte was passieren. Oder sagt man, naja, auch der HSV 2 gegen St. Pauli 2 in der Regionalliga Nord wird seit vielen Jahren immer parallel zu den Profis gelegt, dass da ja nur 200 Leute kommen. Vielleicht sollte man dem Ganzen auch mal wieder eine Chance geben. Vielleicht verhalten sich dann die Fans, von denen man ausgeht, dass sie gewalttätig sind oder dass da Ausschreitungen kommen könnten, vernünftig. Also vielleicht könnte man ja auch mal eine Chance einräumen. Und jetzt kann man sich auf eine Seite stellen und gucken, wofür man sich entscheidet.
Ja, also da ein bisschen das Prinzip Liebe, Glaube, Hoffnung. Warum nicht? Auch Fußballfans sind ja lernfähig, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig von außen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt furchtbar auf die Mütze von den Fußballfans. Ja. Aber Mirke, was ist denn deine Meinung?
Boah, schwierig. Also erstmal möchte ich eine Sache sagen, die mir schon von Beginn an am Herzen liegt, damit das hier nicht rüberkommt wie ein, damit meine Meinung gleich nicht rüberkommt wie ein Hamburger Polizeibashing. Es gibt zwar Punkte, die ich an der Hamburger Polizei kritisch sehe, aber ich bin kein Polizeireporter, ich sage jetzt mal als ganz normaler Bürger. Aber ich war auch in meiner Funktion als Journalist mal einen Tag mit der Polizei auf Streife. Das heißt, ich weiß, welchen knochenharten Job die schon auf Streife haben. Und bei einem Fußballspiel, wo Fangruppen aufeinandertreffen, ist es, glaube ich, noch härter als das, was ich sozusagen mitbekommen habe. Das heißt, dass die Hamburger Polizei Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit bekommen soll, steht völlig außer Frage. Das möchte ich vor meiner Meinung vorne wegschicken. So, nun zu meiner Meinung. Ich bin ehrlich gesagt trotzdem der Meinung, man sollte es mal probieren. Denn ein Argument, das zwar nicht offiziell, aber hinter vorgehaltener Hand immer geäußert wird, finde ich sehr treffend, dass immer wieder Vereinsverantwortliche von Amateurvereinen, also mir sagen, die sagen halt, für Profifußball, für die Sicherung von Profifußball, also durch Polizeieinsätze, werden Hunderttausende, werden aufs Jahr gesehen, Millionen Steuergelder rausgeschmissen. Zweifellos, die notwendig sind, aber da wird ganz, ganz viel Geld investiert, damit das alles abgesichert ist. Und wenn die Amateure einmal im Jahr mal die Chance haben oder meinetwegen die beiden Zweitvertretungen zweimal im Jahr eine große Kulisse zu haben, dann wird es grundsätzlich blockiert. Und die Hamburger Polizei behauptet zwar, ja, der Verband kann ja ansetzen, wie er will, aber letztlich ist das, glaube ich, in dem Prozess nicht so einfach. Würde sich gegen der Verband, also der Hamburger Fußballverband, bei der Ansetzung gegen den Rat der Polizei beziehungsweise der von mir genannten Landesinformationsstelle Sporteinsätze darstellen, ich glaube, wenn dann was passiert, das wäre ein Riesenpolitikum. Deswegen folgt der Verband in der Regel immer dieser Empfehlung. Und ich finde, eigentlich ist es keine Perspektive, dass Spiele von HSV 2 gegen St. Pauli 2 oder Spiele von HSV 3 gegen St. Pauli 3 in diesem Kontext jetzt auf alle Ewigkeit blockiert sind und immer nur vor ein paar hundert Zuschauern stattfinden können. Und deswegen wäre ich der Meinung, ja, man sollte es mal probieren.
Oh, ein sehr emotionaler Appell von unserem Sportreporter Mirko Schneider. Vertragt euch, vielleicht hilft's ja. Wir schließen also Episode 132 mit einem versöhnlichen Gedanken. Das finde ich gut. Danke fürs Hören, danke fürs Zuhören. Das geht übrigens besonders gut über die Abendblatt Podcast App. Und wenn Sie Kritik oder Lob loswerden wollen, das geht problemlos über unsere E-Mail-Adresse. Achtung, moinhamburg@abendblatt.de. Also mehr Hamburg geht ja nicht, ne? moinhamburg@abendblatt.de. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Nach einem Unfall in einem Swimmingpool in Bramfeld schwebt ein Kleinkind in Lebensgefahr. Einsatzkräfte der Polizei begleiteten den Rettungswagen in eine Klinik, schreibt das Abendblatt. Über den genauen Hergang des Unglücks gibt es noch keine Angaben. Seit heute früh geht es südlich von Hamburg auf der A7 wieder ohne Einschränkung in Richtung Hansestadt. Die Arbeiten zwischen Seevetal-Rammelsloh und dem Horster Dreieck sind durch, die Sperrung aufgehoben. Der Abschnitt war seit Freitagabend dicht, der Asphalt wurde neu gemacht. Fernwärme durch Abfall an der Müllverbrennungsanlage an der Borsigstraße geht dazu heute ein Projekt der Stadtreinigung in Betrieb. Das Ganze ist bundesweit einmalig. Das Besondere, es wird Wärme produziert, ohne dass zusätzlicher Müll verbrannt werden muss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.